Jede Weihnachten, wir waren drei Jungs, bekamen wir von Götti und Gotti so ein Silberbesteck. Zuerst klein, Löffeli, Gäbeli, dann Dessert und am Schluss dieses Besteck. Ich kann euch sagen, ich habe es gar nicht mehr geöffnet, weil ich wusste ja, was drin war. Silberbesteck. Ich hatte keine Freude an diesem Besteck. Aber wisst ihr, was der Clou ist? Ich kann es nicht einmal verschenken. Es ist eingraviert mit meinem Namen. Dieses Messer hat die Prägung Thomas. Darf ich die Folie bitten? Und das Thema ist, was prägt uns heute? Wenn ich euch jetzt 5 Minuten Zeit geben würde, überlegt euch einmal, ja, was prägt dich als Christ in dieser Welt? Sicher dieses Jahr ganz klar Corona. Angst, Unsicherheit oder Unsicherheiten. Aber du wurdest geprägt von deinen Eltern. Dein Elternhaus hat dich geprägt, das da. Meine Eltern waren aus dem urbanen St. Gallen, die waren ganz stark geprägt. Jedes Kind bekommt ein komplettes Silberbesteck. Wir haben den Brauch nicht weitergeführt in unserer Familie. So gibt es Prägungen, die sie begleiten bis heute. Der eine ist prägungsorientiert, ich muss leisten. Als Christen dieser Welt. Deine ist geprägt von Angst. Wenn ich das nicht bringe als Christen dieser Welt, dann habe ich ein Problem. Der andere ist verunsichert. Und heute Morgen, ich höre immer Ehre, wenn ich unterwegs bin, das wunderbare Wort aus dem Epheserbrief, 2. Kapitel, durch Gottes Gnade sind wir gerettet. Das ist unsere Prägung. Wir sind gerettet aus Gnade. Aber was prägt uns heute? Ich lese euch einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte. Dieser Abschnitt ist überschrieben, die erste Gemeinde. Und das sagt Petrus, inspiriert durch den Heiligen Geist, Vers 36. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Jetzt kommt Vers 37. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Darf ich euch fragen, geht euch die Botschaft der Gnade noch durchs Herz? Oder bin ich so ein gelangweilter Christ? Ich kenne das von der Scheitel bis zur Sohle. Oder geht mir diese Botschaft noch durchs Herz? Ich komme dann darauf zurück. Es ging ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Hey, wie wunderbar, wenn dich ein Bibeltext anspricht und du sagst, ja, was soll ich jetzt dann tun? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Jeder von euch lasse sich taufen, auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen, die fern seid, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Auch mit vielen anderen Worten bezeugte er und ermahnte sie und sprach, lasst euch erretten aus dem verkehrten Geschlecht. Da sie nun das Wort annahmen, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt 3000 Menschen. Sie aber blieben beständig in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Die Menschen, die erste Gemeinde, die war geprägt von 4 Elementen. Die Lehre der Apostel, die Dogmatik, die biblische Lehre. Die Gemeinschaft, Gebet und Abendmahl. Die 4 Säulen der christlichen Gemeinde. Verkündigung, Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Ich möchte aber auch auf den Kontext eingehen. Das Spezielle an dieser Predigt ist etwas ganz Interessantes. Was ist das Spezielle an dieser Predigt? Petrus hat in der ersten Predigt zur Gemeinde einen kurzen Heilsüberblick gegeben über das, was Jesus getan hat. Ich blättere jetzt zurück. Apostelgeschichte 2, Vers 14. Da trat Petrus auf mit den 11, erhob eine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Lasst eure Ohren aufmerken, dass das Wort eingeht. Und ich finde das so speziell, wie Petrus die Menschen auffordert, lasst eure Ohren offen sein, dass das Wort eindringt. Sind meine Ohren offen für Gottes Wort? Ich habe einen zweiten Gegenstand, simpel, einfach. Ihr wisst, was das ist. Ich bin nicht Musiker, ich bin nicht Chorleiter, aber eins weiß ich. Ton A. Wie muss ich diese Tongabel brauchen, dass sie richtig funktioniert? Wie gebraucht man die? Wer weiß das? Wie funktioniert das? Sag's laut, Ruth. Der Clou ist aber, ich muss sie ans Ohr nehmen. Ich brauche Stille, dass ich hören kann. Wir haben eine Phase vom Lockdown hinter uns. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, zu gewissen Punkten habe ich diese Zeit, das sage ich ganz, ganz vorsichtig, auch genossen. Lockdown runterfahren. Ich weiß, es gibt viel, viel Not. Ich habe das auch immer wieder betont in Videobotschaften. Viel, viel Not von Menschen, die betroffen sind von dieser Phase. Aber auf der anderen Seite habe ich es genossen, Stille zu werden, an den Abenden mehr zu Hause zu sein, um zu hören, was Gottes Wort sagt. Ich bin gespannt auf den
23. Juli im Elim, leider bin ich nicht da, das wird mich interessieren. Ich bin ganz sicher, Gott will uns damit etwas sagen. Aber fahre. Und diese Stimmgabel funktioniert nur, wenn ich sie ganz ans Ohr nehme. Es gibt noch einen anderen Trick. Ich höre es. Ich nehme Kontakt mit der Kanzel und stelle das Ding auf die Kanzel. Es tönt wunderbar. Und Petrus sagte diesen Menschen vor seiner Predigt, lasst meine Ohren, meine Worte zu euren Ohren eingehen. Er bittet sie darum, hört, was ich euch sage. Und dann beginnt er mit der Predigt. Er beginnt mit der Predigt und zählt einfach auf, was Jesus getan hat. In dieser Predigt finden Sie keinen Appell, du sollst, du musst. Du findest keine Aufforderungen, mach endlich. Kein Tun, keine Moral. Kein du musst oder du sollst, keinerlei tun. Ich bin auch so ein Mensch, der gerne macht. Die Macher sind gut, aber es hat auch eine Gefahr darin. Vor lauter Machen vergessen wir das Zentrum. Und Petrus, ich zitiere Vers 21, es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Darf ich dich fragen, bist du ein gerettetes Kind Gottes? Kennst du Jesus Christus persönlich als deinen Herrn? Bist du ein Kind des lebendigen Gottes? Wer den Namen des Herrn anruft, Vers 21, soll gerettet werden. Was für ein Geschenk. Vers 23, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorhersehung hingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Es kommt ein ganz starker Vers, Vers 24. Denn Gott hat auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes. Der Tod ist und bleibt der letzte, größte Feind von uns Menschen. Ist und bleibt der größte und letzte Feind des Menschen. Ich habe viel mit Sterbebegleitung zu tun. Der Seelsorge. Ich habe kürzlich im Fernsehen Gesundheitssprechstunde gehört, am Samstagabend, über das Triemli-Spital, der Spitalseelsorger. Ich war zutiefst erschüttert, kein Wort der Hoffnung, kein Wort der Erlösung. Es gibt eine Erlösung für uns Menschen. Diese Erlösung heißt Jesus Christus. Gott hat ihn aufgeweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes. Dann zitiert Petrus Vers 6, Psalm 16, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, darum wanke ich nicht. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge verlockt. Auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung. Liebe Freunde, ich kenne diesen Vers zu Genüge. Manchmal muss ich sagen, ich habe alles andere im Visier, nur nicht Jesus. Alles andere. Ich höre so viel in dieser Welt, aber höre zu wenig die Stimme Gottes. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Sehe ich Jesus in der Bibel? Liebe ich ihn? Gehe ich mit ihm? Lebe ich in enger Gemeinschaft mit ihm?
Vers 27, du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass ein Heiliger die Verwesung sehe. Für mich ein furchtbarer Gedanke, wenn ich meine Frau beerdigen müsste. Sie liegt im Sarg und dieser Sarg wird versenkt in die Erde. Verwesung. Gottes Wort sagt, kein Heiliger wird die Verwesung sehen. Die Seele lebt. Er ist nicht dem Tode überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen, was Gott Großes getan hat. So wisse nun das Ganze aus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und diese Predigt hat Petrus gehalten und ich wiederhole nochmal, keine Appelle. Wir Pastoren sind ja oft in der Gefahr. Man kann in der Predigt manipulieren. Das kann man sehr gut. Ich bin der Meinung, wir müssen die Menschen in die Mündigkeit hineinführen. In eine Mündigkeit, dass sie mündig werden, die Bibel zu lesen, die Bibel zu studieren und Schritte zu gehen ohne Manipulation. Ich hatte vor vielen Jahren mal ein Referat an einem Jugendtag zum Thema Mir stinkt's. Stinkt dir manchmal das Christsein? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich manchmal die vielen Nöte sehe, die Probleme, die Konflikte in der Gemeinde, verstehe ich manchmal die Welt nicht mehr. Dann stinkt mir es manchmal richtig, diese Berufung zu leben. Wenn ich aber sehe, was Jesus für mich getan hat, das ist meine Motivation. Diesem Jesus folge ich nach. Diesem Jesus diene ich von ganzem Herzen, mit Liebe und Hingabe, weil er alles gegeben hat für mich. Und wenn ich in dieser Situation konfrontiert werde, würde mit Appelle, du musst, du sollst, mehr, 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 geht das da mir rein und da raus. Wenn ich mich aber befasse mit dem, was Jesus für mich getan hat, er starb am Kreuz, und hat ausgerufen, es ist vollbracht für dich, Thomas, Leben dieser Hoffnung, geht mir das Herz auf. Und ich freue mich darüber. Und ich diene ja nicht in erster Linie den Menschen, ich diene Jesus und möchte ihn verherrlichen. Aber es ging ihnen durchs Herz. Die Seele wurde berührt. Sie waren nicht begeistert, aber erbaut. Bist du immer begeistert von deinem Glauben? Ich nicht immer, aber erbaut werde ich von Jesus. Von dem, was er für mich getan hat. Und Petrus sprach, ich wiederhole es nochmal, von dem, was Gott für uns getan hat. Diese Erlösung ist so etwas von vollkommen, so etwas von herrlich. Lebe in dieser Berufung, lebe aus dieser Erlösung. Ein älterer Mann lebt mit seiner Frau zum Teil im Mattenhof, habe ihn kürzlich besucht, hat mir gesagt, Thomas, was sind die vier wichtigsten Wörter für dich? Jesus starb für dich. Jesus starb für dich. Nimm das als Basis. Das war die Predigt von Petrus. Und das führt in die Hingabe.
Das führt in die Dankbarkeit. Die Menschen hatten aber eine Frage. Was sollen wir tun? Was soll ich tun? Was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße. Was heißt Buße tun? Buße tun sind drei Schritte. Erstens, ich muss mir klar werden, wo habe ich versagt. In Matthäus 24 steht in der Endzeitrede, in den meisten wird die Liebe erkalten. In den meisten wird die Liebe erkalten. Frage mal, liebst du Jesus? Liebe ich Jesus? Liebe ich sein Wort? Das tönt schon nach Moral, gell? Aber ich frage mich immer, liebe ich Jesus? Warum liebe ich ihn? Weil er alles getan hat für mich. Und Buße tun heißt, das war nicht der Befehl von Petrus, sondern die Frage von der Menge. Petrus, was sollen wir tun? Buße tun heißt, erkennen, wo habe ich versagt. Und anders formuliert, Buße tun heißt, Sündenerkenntnis. Wer gibt mir Sündenerkenntnis? Gottes Wort. Ich hatte einen wunderbaren Vater. Wie er innerlich zu Jesus stand, kann ich nicht beurteilen. Und eines habe ich von meinem Vater gelernt. Ich war ein schwieriger Junge, hatte viel Blödsinn gemacht und eines Tages hatte ich auf dem Bauernhof mit dem neuen Traktor so eine Mauer eingefahren. Loch. Kaputt. Und jetzt, was musste ich tun? Ich musste hingehen und dies meinem Vater sagen. Erkennen. Hingehen. Und wisst ihr, was mein Vater gesagt hat? Ich sehe das Bild heute noch vor mir. Er kam auf mich zu. Ich war so klein, nahm mich in den Arm. Und sagte, du, ich bin so glücklich, hast du mir es bekennt, hast du mir es gesagt, dass du es warst. Keine Moralpredigt, kein Klapf auf den Hintern, weder ins Gesicht, sowieso nicht. Eine Umarmung, zum Glück ist dir nichts passiert. So ist Gott. Die Geschichte des verlorenen Sohnes kennt ihr bestens. Hingehen, bekennen, sagen und Gott vergibt. Und aus dem Bekenntnis zu Gott entspricht die Sündenvergebung. Und aus der Sündenvergebung frei. Ein glückliches, befreites Leben. Und das hat Petrus gesagt. Tut Buße. Ändert euer Leben. Ich muss vorwärts machen. Ich überspringe jetzt und komme zum Schluss. Zuerst aber eine ganz, ganz, ganz provokative Geschichte. Ganz provokativ. Mich berührt das jedes Mal. Ich habe das einmal gelesen vor vielen Jahren. Wie töte ich meine Gemeinde? Nicht, wie erbaue ich meine Gemeinde, wie töte ich meine Gemeinde? Provokativ. Erstens, gehe ganz, ganz selten in den Gottesdienst. Wenn du gehst, dann gehe absolut erwartungslos. Suche so viele wie mögliche Fehler bei den Gemeindeleitern und den Pastor. Kritisiere, wo du kannst. Hänge Unwichtiges an die Wand, an die große Glocke. Hüte dich davor, für den Pastor und die Gemeinde zu beten. Meide alles, was mit Gottes Wort zu tun hat. Sprich niemals vor anderen Menschen über Christus. Das ist die Sache des Pastors. Vermeide alles, was mit Evangelisation zu tun hat. Übernimm ja keine Verantwortung in der Gemeinde und beschränke deine Kollekte auf das Minimum. Provokativ, aber mich beschäftigt's. Ich möchte euch jetzt ein Gebet Schritt für Schritt vorlesen. Mich berührt das Gebet und jeden Morgen am Schluss meiner stillen Zeit bete ich dieses Gebet und ich merke, wie etwas innerlich geschieht. Das Gebet heißt das Gebet um Erneuerung. Herr, offenbar du die Wurzel all dessen, was mir Not macht. Herr, ich bitte dich darum, dass du Offenbarung schenkst über die Wurzel allen Übels, dass du alles Übel aufdeckst und mich anrührst in der Tiefe meines Wesens zum Heil. Herr, offenbar du die Wurzel all dessen, was mir Not macht. Entschuldigung. Ich bitte dich darum, dass du zugreifst, lese mich großem Respekt, dass du schneidest Seele und Geist, dass du tötest, was mich sonst zu Tode bringt. Herr, ich bitte dich, dass du erneuerst mein Leben mit dir, dass du mich zurückziehst in die Unmittelbarkeit eines kindlichen, liebenden Vertrauensverhältnisses zu dir. Das ist für mich so wichtig. Das liebende Vertrauensverhältnis zu Jesus, das fehlt mir oft. Herr, bitte handle du als Heiler, als Befreier an mir. Bringe mich neu in die Einheit mit dir, in den Einklang mit dem Heiligen Geist, in die Liebesbeziehung zu Jesus. Vater, du hast mir sagen lassen, dass ich bei dir ruhen darf. Amen. Vater, du hast mir sagen lassen, bei dir darf ich ruhen. Komm zur Ruhe bei dem, was Jesus für dich tat. Viel Mut und Gottes Segen. Amen.